SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nicole Köster.
Stefan Ulrich ist zu Gast. Einen schönen guten Morgen oder sollte ich besser Buongiorno sagen?
Buongiorno, Frau Köster.
Sie haben eine große...
Piacere di conoscerla.
Da setze ich schon aus. Was heißt das?
Es freut mich sehr, Sie kennenzulernen.
Gleichfalls. Sie haben eine große Leidenschaft, was gerade rauszuhören ist, für Italien. Schon als kleiner Junge hat es Sie gepackt. Sie wurden dann Journalist, waren 4 Jahre in Rom, haben für die Süddeutsche Zeitung berichtet, waren auch Korrespondent. Jetzt... ohne Frankreich schlecht reden zu wollen. Aber was hat denn Italien, was Frankreich nicht hat, was sie so gepackt hat?
Aus meiner Sicht einfach die geografische Lage. Ich bin im Süden von München aufgewachsen, in Tutzing am Starnberger See. Und da ist es mit dem Auto zum Brenner, wenn es gut läuft, sind es 2 Stunden. Bis zum Gardasee sind es 4 Stunden, bis Florenz sind es 6 Stunden. Also alles Dinge, die man in einem halben Tag schaffen kann. Ins Elsass ist es schon einen Tick länger und wenn man richtig, ich sage jetzt mal richtig, nach Frankreich will, sprich nach Paris oder nach Lyon oder an die Côte d'Azur oder in die Bretagne, dann sind das schon richtig, richtig lange Reisen. Und ich bin aufgewachsen in einer Zeit ohne Klimaanlage und Smartphone, wo wir Kinder hinten zwischen Gepäckstücken eingequetscht waren. Und dann ist man einfach nicht so weit mit dem Auto gefahren. Fliegen war damals noch nicht so üblich. Ich bin das erste Mal, glaube ich, im Alter von 16 Jahren geflogen. Und da lag für uns einfach Italien nahe. Das heißt, das erste Land, das für mich als Jungen, der in einem kleineren Ort in Oberbayern aufgewachsen ist, das für mich exotisch war, war Italien mit all den anderen Gerüchen, Lauten, Landschaften, mit dem Meer, das mich sofort unglaublich in Band geschlagen hat. Und deswegen wurde es halt Italien und nicht Frankreich. Wenn ich in Freiburg aufgewachsen wäre, wäre es vielleicht Frankreich geworden.
Diese Erinnerung, die Sie gerade beschrieben haben, im Auto eng gequetscht, dann... bis nach Italien, die haben wahrscheinlich viele, die es mit ihnen teilen. Aber natürlich gehören auch große Herausforderungen zu Italien. Das Land blickt gerade sehr nervös auf Lampedusa. Das Flüchtlingslager ist fast voll. Gestern ein Gletscherabbruch mit mehreren Toten in den Dolomiten. Kennen Sie diese Region?
Ich kenne beide Regionen. Ich kenne die Dolomiten sehr gut, weil auch das eine Kindheitserinnerung ist. Wir sind als Familie immer einmal im Jahr zum Skifahren in die Dolomiten. Witzigerweise nach St. Ulrich. Nomen ist Omen. Ja. Und fahren da bis heute hin, wir jetzt mit unseren Kindern, die da alle unglaublich gerne sind. Und Lampedusa habe ich als Journalist für die SZ besucht vor einigen Jahren, wo es auch ganz, ganz schwierig war, wo das Auffanglager auf Lampedusa, das Erstaufnahmelager, vollkommen überfüllt war, wo es dann auch schlimme Szenen gab, weil die verzweifelten Menschen versuchten auszubrechen. Und ein paar Kilometer weiter sah ich dann halt die Touristen mit ihren Strandtaschen sich bräunen und Jet-Ski fahren und in der Nacht kamen an denselben Buchten die Schiffe an oder auch manchmal auch Leichen, die angeschwemmt wurden. Also Lampedusa hat mich sehr erschüttert wegen dieser Gleichzeitigkeit der modernen Welt, wo das absolute Elend, die absolute Verzweiflung und die absolute Entspannung und das Urlaubsvergnügen wirklich nur einen Steinwurf voneinander entfernt sind.
Was für krasse Gegensätze.
Das hat mich sehr... ja. Geprägt, würde ich sagen, ja.
Jetzt haben Sie sich aufgemacht, ein Experiment, und zwar eine Reise ins Blaue. Sie sind vom Brenner aus gestartet bis nach Trapani in Sizilien. Was hatten Sie für Spielregeln?
Ich habe, sprechen Sie ganz richtig an, ich habe mir Spielregeln gesetzt, damit es nicht einfach irgendeine Reise wird. Ich wollte ja etwas erreichen. Ich wollte dem Faszinosum Italiens auf viele Nordländer und speziell natürlich auch auf mich auf die Spur kommen. Und daher galten die Spielregeln, möglichst keine Autobahn zu benutzen, damit ich eben nicht durchrase, auch durch scheinbar langweilige Landschaften wie die Po-Ebene. Dann Hotelbuchungen nicht vorab, sondern ad hoc, wenn ich irgendwo das Gefühl hatte, so jetzt reicht's für heute, ich bin müde und oder will was essen, dann habe ich, es geht ja heute über eine App, geguckt, wo ist in der Nähe was frei. Ich habe auch Hotels eigentlich, soweit es ging, vermieden, bin mehr in Bed and Breakfast, Privatunterkünfte, weil man dann super ins Gespräch kommt mit Leuten und viel mehr erfährt. Und eine weitere Regel war, ich habe versucht, neue Dinge in Italien zu lernen, neue Landschaften zu besuchen, die ich noch nicht kannte und natürlich neue Menschen kennenzulernen.
Sie machen richtig Lust aufs Reisen mit Ihrem neuen Buch Azzurro und Ihrer Fahrt ins Blaue. Sie haben gerade eben schon verraten, Sie leben in München, sind von dort gestartet. Wann wurde es denn blau?
Das klingt jetzt gestellt und getürkt oder nee, ist falscher Ausdruck, also auf jeden Fall nach Fake News, aber... Sie können meine Tochter fragen, die war dabei als Zeugin. Wir sind bei strömendem Regen im Hochsommer in München losgefahren. Es hatte, ich weiß nicht mal, 14 Grad oder sowas. Man hat die Alpen nicht gesehen, auch wie wir schon drauf zugefahren sind. Dann sind wir so im Nebel in die Alpentäler rein. Und ich habe zum Spaß zu meiner Tochter, zu Bernadette, gesagt, pass mal auf, wenn wir am Brenner oben ankommen, dann wird der Himmel blau. Und wir kamen am Brenner oben an und der Himmel wurde blau. Und das war nicht bestellt, sondern das ist einfach so, das ist ein Naturgesetz praktisch.
Was richtig schön ist beim Lesen, Sie geraten dann manchmal selbst ins Philosophieren, es ist viel Geschichtliches drin, Goethes italienische Reise spielt immer wieder eine Rolle und allein die Farbe Blau, da verraten Sie schon ganz viel und die Bedeutung ergründen Sie. Was steckt denn hinter Blau?
Also Blau hat einmal eine unglaublich spannende Geschichte, weil es nicht immer eine positive Farbe war. Blau galt teilweise in der Geschichte als Todesfarbe. Ganz seltsamerweise galten Menschen mit blauen Augen als dumm oder verschlagen teilweise in manchen geschichtlichen Etappen. Ein Grund war wohl, dass man damals noch keine reine blaue leuchtende Farbe herstellen konnte, weil der Lapislazuli-Stein, aus dem Blau kam, viele Einschlüsse hatte. Sobald sich das änderte, im Hochmittelalter, dann natürlich in der Renaissance, wurde Blau plötzlich eine Kultfarbe, Königsblau, das Blau der Madonnenbilder von Leonardo und Michelangelo. Und heute würde ich sagen, ist Blau einfach die Sehnsuchtsfarbe, weil man hat Sehnsucht nach dem blauen Himmel, sobald es zwei Tage regnet. Viele Menschen haben Sehnsucht nach dem Meer. Blau ist in der Mode eine ganz wichtige Farbe. Man denke nur an die Blue Jeans. Ich würde schon sagen, eine Farbe der Freiheit, der Sehnsucht, des Aufbruchs.
Durchaus politisch dann, also bei der EU-Flagge denken wir dran oder die Blauhelme, also es begegnet uns dann überall. Sie haben eben schon verraten, Sie hatten ein paar Spielregeln, unter anderem abseits der Autobahn unterwegs zu sein. Sie haben dann die Orte besucht, die Sie zuvor noch nie so im Fokus hatten. Ich muss gestehen, ich musste öfter mal die Suchmaschinen bedienen und gucken, wo ist er denn da gelandet, als Sie zum Beispiel von Madonna della Corona schwärmen. Was ist denn das für ein Ort?
Ja, das war natürlich so ein bisschen ein Witz, dass ich gedacht habe, naja, wenn man jetzt schon da vorbeikommt und Corona im Namen hat, dann fahrt man da hin und ohne das jetzt zu schwer zu nehmen im Buch, es soll ja kein Covid-Buch werden, sondern ein Buch der Schönheiten Italiens und der Freude an Italien. Es ist einfach ein Wallfahrtsort und witzigerweise bedeutet dieses Corona im Namen dieses Wallfahrtsorts, der zwischen der Brennerautobahn und dem Gardasee in den Bergen liegt. Dieser Name kommt nicht von Krone, sondern von einem anderen Wortstamm, der Berg bedeutet oder Felsabbruch. Und diese Madonnenkirche, die liegt wie so ein Schwalbennest, wie man es von den Meteora-Klöstern oder von buddhistischen bhutanischen Klöstern kennt, in den Fels reingebaut.
Also es lohnt sich wirklich,
Fels-Madonna,
die Suchmaschine da anzuschmeißen. Irres
genau.
Bild.
Und Sie werden dort bestimmt kein Corona kriegen. Es ist nicht so überlaufen dort.
Ja, und Sie waren unter anderem in dem kleinen Örtchen, in dem ein berühmtes Stück Filmgeschichte spielt. Das werden die allermeisten kennen, nämlich dort, wo Don Camillo und Peppone gedreht wurden. Allerdings, dieser Ort, der ist ja kaum bekannt. Wo spielt das?
Das liegt in der Po-Ebene und zwar genau in dem Bereich. Ich habe es in dem Buch auch auf der Karte alles eingezeichnet, damit man es nachvollziehen kann. Also genau in dem Bereich der Po-Ebene, wo man eigentlich immer durchrast als Urlauber. Man fährt entweder nach Südtirol oder nach Verona oder zu den schönen oberitalienischen Seen oder man fährt dann weiter in die Toskana nach Rom, nach Neapel, nach Sizilien. Und wenn man mit dem Auto unterwegs ist oder mit dem Zug, da ist dann sozusagen wie eine Durststrecke, wie die Mühe der Ebene, die Po-Ebene dazwischen und man rast durch. Dabei gibt es da unglaublich viel zu entdecken und unter anderem den Ort, wo Don Camillo und Peppone spielen, den echten Ort.
Das müssen Sie dazu sagen, den echten Ort, denn in den Büchern des Autors spielt es woanders. Er hatte ja auch reale Vorbilder dafür. Also was ist das für ein Ort?
Es ist, ich würde sagen, ein wirklich typischer Po-Ebenenort, wie man ihn sich vielleicht vorstellt. Also es ist ganz flach. Es gibt diese langen Pappelanpflanzungen. Also man hat die Horizontale der Po-Ebene und des Flusses und die Vertikale dieser Pappeln, was die Landschaft sehr geometrisch strukturiert macht. Es ist sehr landwirtschaftlich, es gibt viel Getreideanbau, Schweinezucht, auch natürlich Rinder. Es ist ideal zum Fahrradfahren und es gibt diese kleinen, so ganz leicht melancholischen Orte. Die Po-Ebene hat sehr viel Zeit im Jahr Nebel, teilweise dichten Nebel. Man kennt das manchmal aus den Fellini-Filmen. Es gibt so, oder aus dem Film Fürchten und Lieben. es gibt so eine verschwommene, verschleierte, aber auch irgendwie mystische Landschaft, die sehr dicht ist atmosphärisch und wo dann diese kleinen Orte wie so kleine Schutzburgen sind, wo man sich bei Nebel dann auf die Piazza setzt und da seinen Cappuccino trinkt oder am Abend sein Glas Rotwein. Und da ist dann meistens eine sehr schöne Kirche und die kleinen Bürgerhäuser und alle, die in diesem Ort wohnen, laufen sich da am Abend über den Weg. Und es ist was sehr Heimeliges, würde ich mal sagen.
Da herrscht gerade wohl eine unglaubliche Trockenheit. Hab gestern da noch einen Bericht drüber zugesehen. Sie haben bis jetzt noch nicht den Namen des Ortes in den Mund genommen. Ganz bewusst, weil es ein Geheimtipp ist, oder warum verraten Sie es nicht?
Ich habe ganz bewusst jetzt einige Sachen, die ich nicht verraten werde. Und ich dachte auch bei dem Ort, ist vielleicht ganz schön, wenn der Leser einfach mal googelt oder im Buch noch besser nachschaut.
Also Sie wollen uns zur Recherche zwingen.
Genauso werde ich nicht, falls die Frage noch kommt, liebe Frau Köster, auf antworten, was denn nun das Geheimnis Italiens ist. Weil das wäre, wie wenn Sie mich beim Krimi fragen würden, wer denn der Mörder jetzt eigentlich ist.
Also die Antwort kann man sich selber geben, so habe ich es beim Lesen dann anschließend gemacht. Und es gibt auch, das darf man vielleicht vorwegnehmen, es gibt nicht nur die eine Antwort. Ich möchte aber trotzdem noch ein bisschen, weil dieser Ort so besonders ist, den Sie da schildern, wo Don Camillo und Peppone eben spielten. Und ich möchte auf diese Frage zu sprechen kommen, was dort dargestellt wurde. Anfang der 50er Jahre spielte diese Serie. Wie aktuell ist die denn? Sie sind ja auch ein politischer Journalist.
Auf jeden Fall. Mich interessiert Italien nicht nur wegen der Schönheit, sondern auch sehr, sehr wegen der Politik, weil Italien eigentlich über sehr lange Zeit ein Laboratorium für Politik in Europa war. Man denke nur zum Beispiel an den Faschismus und danach den Nationalsozialismus ein Jahrzehnt später. Die Christdemokratie ging sehr stark nach dem Krieg, die Erneuerung der Christdemokratie von Italien aus. Auch der Antagonismus zwischen links und rechts war durch die KPI, die Kommunisten Italiens und die Christdemokraten vorgegeben. Und Don Camillo und Peppone steht eben archetypisch für diese beiden großen Seelen Italiens, aber auch vieler anderer Länder Westeuropas, der sozialistisch-linken, arbeiternahen Seele und der eher konservativ-christdemokratischen, bürgerlichen Seele. Nach dem Krieg führte das ja zu kriegsähnlichen, bürgerkriegsähnlichen Zuständen in Italien, bis man sich dann auf italienisch-pragmatische Weise auf so einen Kompromiss geeinigt hat, der das Land Gott sei Dank dann in eine sehr gute Zeit geführt hat. Aber dieser Grundspalt in der Bevölkerung zwischen links und rechts, zwischen denen, die Angst vor der Linken, vor den Kommunisten haben und denen, die Angst oder eine Ablehnung gegenüber dem Katholischen, dem Christlichen haben und dem Einfluss der Kirche und des Vatikans, der ist geblieben, auch wenn er heute natürlich nicht mehr so klar zutage tritt. Aber um die italienische Politik zu verstehen, auch heute ist es gut, wenn man weiß, woher diese Grundströmungen kommen.
Wenn wir über Italien sprechen, kommen wir um ein Thema natürlich nicht drumherum, um die Mafia. Welchen Anteil hatte das in Ihrer Berichterstattung?
Einen ziemlich großen. Zunächst mal, weil wenn man als neuer Korrespondent von einer Zeitung, einem Rundfunksender nach Rom geschickt wird, dann gehört es einfach zu den klassischen Erwartungen, man könnte fast sagen zu den Stereotypen-Erwartungen, sozusagen Mafia, Berlusconi damals, ohne das jetzt in einen Topf zu werfen, Spiaggia, diese Themen des leichten Italiens. Also es gibt so bestimmte Erwartungen, die der Korrespondent liefern muss. Genauso wie man, sagen wir mal, wenn man aus Frankreich berichtet, muss man mal über diese besondere Rolle von Paris oder die Enarchen oder so. Es gibt's in jedem Land. Bei mir kam dann dazu, dass ausgerechnet in die Anfangsphase meiner Zeit in Rom diese furchtbaren Mafia-Morde in Duisburg. Ja. Viele Hörer werden sich vielleicht daran erinnern. Damals
2007 sowas war das, oder?
Ja, damals wurden in einer Pizzeria in Duisburg 5 junge Italiener, Köche, Mitarbeiter, nach Schließung auf dem Parkplatz erschossen, ganz kaltblütig. Und es stellte sich ganz schnell raus, es war ein Mord der 'Ndrangheta. Das ist die kalabrische Mafia, die gilt mittlerweile als die mächtigste und reichste Mafia Italiens, wenn nicht Europas. Und es war eine Abrechnung zwischen zwei Clans aus einem sehr kleinen Ort namens San Luca, der in einer abgelegenen Bergregion in Kalabrien am sogenannten Aspromonte am rauen Berg liegt. Und das waren verfeindete Clans und die haben sozusagen ihren Konflikt nach Deutschland exportiert. Und ich musste dann natürlich sofort dorthin, um mir das ansehen und darüber berichten.
Ja, Sie waren dann auch in San Luca natürlich. Mhm. Die 'Ndrangheta hat Außenposten auch in Baden-Württemberg. Also im vergangenen Jahr gelang der Polizei ein Schlag gegen die 'Ndrangheta im Bodenseeraum. In Kalabrien sind Sie gewesen. Das gilt so als der Ursprung der 'Ndrangheta. Kriegen Sie dort was mit von der Mafia, wenn Sie da unterwegs sind?
Wenn ich dort als Tourist unterwegs war oder auch bin, was ich immer noch bin, im Urlaub einfach, weil ich Kalabrien sehr liebe. Es ist ein wunderbares Land und unglaublich herzliche Menschen. Also man muss keine Angst vor Kalabrien haben als Tourist. Dann muss ich davon nichts mitbekommen. Ich kann da reisen, ich kann wandern, ich kann baden, ich kann schnorcheln, ich kann Sport machen, ich kann mich einfach nur an dem guten Essen erfreuen und bekomme nichts mit. Wenn ich mich wirklich interessiere für das Land und gar als Journalist dort recherchiere, dann bekomme ich unglaublich schnell etwas mit.
Weil dann, wo merken Sie das?
Ach, das geht los in Gesprächen. Sie sitzen morgens beim Café, sagen wir mal in so einem Bed and Breakfast, und dann fangen die Besitzer an, mit einem ins Gespräch zu kommen und reden über die Schwierigkeiten, die sie haben. Und dann redet man so kurz über einen heißen Brei rum und irgendwann fällt dann das Wort Mafia, wenn sie einem etwas besser kennen, auch schon das Wort 'Ndrangheta. Und dass das alles eben sehr schwierig ist. Das heißt dann meistens, es ist alles sehr schwierig.
Das heißt dann, Sie müssen Geld bezahlen
natürlich
an die Mafia.
Also die Mafia herrscht unter anderem mit dem Pizzo, sagt man in Sizilien, also mit der Zwangsabgabe für Unternehmen aller Art. Das geht vom Bauunternehmen bis zur kleinen Pizzeria oder zur Strandbar. Und man muss sich das so vorstellen wie eine Art Steuer. Also genauso wie der Staat, um seinen Finanzbedarf zu decken, zwangsweise bei uns Steuern erhebt, so erhebt die Mafia, die 'Ndrangheta, die Cosa Nostra, die Camorra, auch eine Steuer bei Unternehmern und manifestiert damit auch ihren Herrschaftsanspruch über das Gebiet. Also es geht nicht nur um dieses Geld, sondern es geht auch darum zu zeigen, ihr seid uns unterworfen, wir haben hier die Gewalthoheit und wir bestimmen, was gemacht wird.
Die Mafia hat den Staat unterwandert, das erleben wir auch bei Flüchtlingsheimen, wenn es darum ging, auch innerhalb der Corona-Krise. Wie geht denn der Kampf gegen die Mafia voran? Stagniert es?
Ich würde sagen, in Wellen. In Italien ist es nicht nur im Kampf gegen die Mafia, sondern auch bei Umweltkatastrophen, bei Finanzkatastrophen, in vielen Bereichen so. Die Probleme werden lange Zeit so lau angegangen. Dann türmt sich eine Problemwelle auf, vielleicht dieses Jahr mit der unglaublichen Trockenheit und allen Folgen. Dann gibt es einen Notplan und dann wird unglaublich viel gemacht und dann fällt die Aufmerksamkeit wieder ab. Also zum Beispiel als die beiden sizilianischen Anti-Mafia-Staatsanwälte und Richter Falcone und Borsellino in den Anfang der 90er Jahre ermordet worden. Dann hat der Staat plötzlich Tabula Rasa gemacht und hat Militär nach Sizilien geschickt und hat die Dinge relativ schnell wieder eingedämmt.
Stefan Ulrich, heute Vormittag zu Gast in SWR1 Leute. Großer Italien-Fan und das teilen Sie natürlich mit vielen SWR1-Hörerinnen und Hörern. Gerade mal kurze Mails von Lisa Behrens aus der Kurpfalz. Die hat Quattro Stagioni und Arrivederci Roma, ihre Bücher, entdeckt, gekauft und schreibt, es ist einfach wunderbar. Wir haben sehr viel gelacht und das hat sie sehr an ihre italienischen Freunde und ihre Italienreisen erinnert. Oder Christine Drohberg schreibt, meine Familie und ich sind im vergangenen Jahr für ein Jahr nach Rom gezogen und haben vor dem Umzug ihr Buch gelesen und waren dadurch gut gerüstet und könnten jetzt selber ein Buch schreiben, weil so, sie so viel erleben. Ja, bei Ihnen wurde diese Zeit aus Rom sogar Vorlage eines Films, wurde sehr erfolgreich mit Esther Schweins und Thomas Heinze verfilmt. Da greifen Sie viele Italien-Klischees auf. Sind Ihnen die Klischees wirklich begegnet?
Ja, ganz kurz und knapp, ja. In Klischees steckt ja immer eine Wahrheit. Also ein Klischee fällt nicht vom Himmel, sondern es passieren Dinge und die wiederholen sich und irgendwann wird daraus destilliert das Klischee. Und man muss dann als Journalist aufpassen, dass man, wenn man irgendwo hinkommt, nicht nur noch das Klischee sucht und sieht, sondern auch die Dinge, die nicht ins Klischee passen. Aber es wäre genauso falsch, Dinge, nur weil sie ein Klischee sind, zu leugnen, obwohl sie tatsächlich vorhanden sind. Und so war es bei uns in vielen Fällen in Rom.
Wollen Sie uns mal Ihre Ankunft beschreiben, so vielleicht der erste Kulturschock, der unvermeidlich war?
Also der erste Kulturschock war, es war 1. August, wir kamen nach einer langen Fahrt von München und einem chaotischen Innenstadtverkehr von Rom an unserer Wohnung an. Der Hausmeister war da, alle anderen waren im Urlaub, Eigentümer und alles. Der Hausmeister war ganz überrascht, dass wir jetzt schon kommen, also ihm wurde nicht Bescheid gesagt, war dann so leicht genervt. Sperrte uns die Wohnung auf und in der Wohnung war offenbar seit 6 Wochen nicht gelüftet worden. Das heißt, es war wie in einer Sauna, in der man lauter alte Möbel jahrelang aufbewahrt hätte. Also es roch entsetzlich. Es waren Essensreste, Verweste in der Spüle.
Lecker.
Es gab kein heißes Wasser, keinen Anschluss, keinen Stromanschluss. Es war ein ziemlicher Albtraum. Meine Frau ist fast rückwärts wieder rausgefallen, ich auch. Und dann war der Hausmeister, ein Neapolitaner, unglaublich nett und hat uns dann Kerzenstummel gebracht, damit wir erstmal unsere Sachen auspacken konnten. Und dann ging's los, allein, noch nicht ganz hundertprozentig sattelfest im Italienischen, am nächsten Tag am Telefon mit den italienischen Behörden, Strom, Wasser und alles zu organisieren, im August, wo alle im Urlaub sind. Manchmal war ich nah dran, die weiße Flagge zu hissen und zu sagen, wir fahren wieder heim.
Wobei das auch in Deutschland großes Vergnügen bereiten kann, wenn man mit den Behörden telefoniert. Aber Filippo und Federica, die haben Sie auch jetzt auf Ihrer Reise besucht. Das ist dieses Hausmeisterpaar.
Richtig.
Beschreiben Sie die mal. Das sind so eindrückliche Persönlichkeiten.
Also das sind unglaublich herzliche Menschen, unglaublich hilfsbereite Menschen. Und Menschen, die ich sehr dafür bewundere, weil sie wie viele Italiener, Achtung Stereotyp, Klischee, eigentlich ein relativ schweres Leben haben. Die kommen aus einem ganz armen Dorf im Hinterland von Neapel. Er, Filippo, hat als Konservenverpacker erst gearbeitet. Dann sind sie eben durch einen Freund an diesen Hausmeisterjob in Rom gekommen. Die wohnen in einem kleinen Art Garage, halb Souterrain, während die anderen in diesem Palazzo in tollen Wohnungen wohnen. Die werden schon ziemlich rumkommandiert. Ganz gering bezahlt, haben beide alle möglichen anderen Jobs noch, um ihre beiden Kinder gut durchzubringen, sind trotzdem überhaupt nicht neidisch, unzufrieden, meckrig, sondern sind so Leute, die einfach sagen, das ist halt jetzt unsere Aufgabe, uns mit diesen Schwierigkeiten so gut wie möglich durchs Leben durchzuschlagen. Und trotzdem sind sie total anständig, vertrauenswürdig, hilfsbereit. Also sind für mich eine der nettesten und liebenswertesten Menschen, die ich in Italien kennengelernt habe.
So wie Sie es beschreiben, einfach Menschen, die man gern haben muss. Wir verraten nicht, was Sie Ihnen noch mitgegeben haben als Gastgeschenke, wo wir natürlich gleich auch noch einen Stopp machen müssen in den Ortschaften, die Ihre Leidenschaft für Italien damals als kleiner Junge geweckt haben.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.
Stefan Ulrich, wir dürfen das, glaube ich, verraten. Vor 50 Jahren waren Sie das erste Mal in Italien.
So lange her?
So schreiben Sie es.
Wenn ich das so schreibe, muss es stimmen.
Ich glaube Ihnen jetzt einfach mal. Welche Orte waren das, die Ihre Leidenschaft geweckt haben für dieses besondere Land?
Also es war genau ein Ort, der hieß oder heißt Santa Margherita Ligure. Der liegt, wie der Name sagt, an der ligurischen Küste, ungefähr zwischen Genua und La Spezia. Und meine Eltern sind mit mir damals dorthin gefahren, wie ich 6 Jahre alt war, im Sommer, weil ich danach eingeschult werden sollte. Und da haben die gesagt, der Bub muss vorher noch ein bisschen sich erholen und stärken für den Schulstress.
Letzte Mal
in der ersten Klasse. Und ich bin vorher nie irgendwie ans Meer oder wo gekommen. Und dann sind wir über den Brenner. Und ich weiß noch schon diese anderen Autos mit den anderen Kennzeichen, diese Lire-Scheine, diese seltsamen, die wie so Lappen waren, so weich und
unglaublich dann, hohe Summen auf dem Lire-Schein.
Ja, unglaubliche Summen, 50.000 oder sowas. Und dann der Geruch, den habe ich heute noch in der Nase, wie wir da ankamen, diese vielen Pinien mit diesen vielen Piniennadeln, die diesen harzigen Duft haben, dazu das Salzige vom Meer und diese ganzen Kräutergerüche der Macchia. Das, dann die Farben, dann bin ich gleich als Kleiner sofort schnorcheln gegangen, diese Unterwasserwelt im Mittelmeer, die Seeigel, Seesterne.
Kann man auch eintreten.
Da kann man auch eintreten, habe ich auch gemacht. Also die hatte ich dann jahrelang als kleine schwarze Tupfen in der Ferse. Aber das war für mich wirklich die Entdeckung einer neuen Welt. Ich habe plötzlich gemerkt, es gibt noch was ganz anderes draußen in der Welt, als das, was ich als Kind aus Tutzing, was ja auch schön ist, kenne. Was Exotisches, was voller Licht, voller Gerüchen, das Leben draußen auf der Straße. Diese Sprache, die ich nicht verstand, aber die ich großartig fand mit diesen vielen Vokalen, mit diesem musikalischen Klang. Und ich war einfach hin und weg. Also es war ein Erweckungserlebnis.
Wie wurde denn dieses Italien-Erlebnis zu dem roten Faden Ihres Lebens, was es dann ja tatsächlich geworden ist?
Das hat dann etwas gedauert. Wir sind früher gar nicht so viel im Urlaub gefahren, wie man es heute macht. War noch nicht so üblich. Wir sind dann noch mal zweimal mit den Eltern nach Elba, was mir auch toll gefallen hat, schon mit den Fähren darüber fahren und dann so eine Insel. Ich bin ein großer Fan von Inseln. Und dann hat es aber tatsächlich gedauert bis zur Klassenfahrt, die ich nach Rom gemacht habe. Ich habe mir Rom ausgesucht Und da war ich erstmals in Rom und dann kamen diese ganzen anderen Dimensionen Italiens dazu, diese unglaublich quirlige südliche Großstadt mit diesen vielen Farben, Gerüchen, Geräuschen, Tönen, Eindrücken, wo es keine Sekunde langweilig ist. Man kann sich in Rom mit einem Stühlchen einen Monat auf irgendeine Piazza setzen und man wird sich nie langweilen. Das kannte ich von zu Hause so nicht. Nicht mal in Tutzing war das möglich, dass man sich einen Monat mit dem Stühlchen hinsetzt. Und da ging es dann los und dann wollte ich Italienisch lernen, habe mir das dann mit Kursen und auch selber beigebracht und bin dann als Referendar als Student das erste Mal für 4 Monate nach Rom und spätestens dann war ich an Italien komplett verloren.
Es gibt ja alle Arten von Erinnerungen an Italien. Klassenfahrt haben wahrscheinlich viele. Bei unserer Klassenfahrt, Abschlussfahrt nach Rom war es so, da wurden unsere Lehrer verprügelt von einer Gruppe italienischer Teenager. Die hatten anscheinend unsere blonden Mädchen irgendwie angemacht. Oh. Und das blieb dann eine bleibende Erinnerung. Also es gibt dann ja nicht nur die schönen Erinnerungen, sondern auch krasse Erlebnisse. Hatten Sie mal sowas in der Richtung?
Ja. Ich hatte natürlich das Riesenglück, dass ich nie ein blondes Mädchen war. Deswegen konnte ich ziemlich unbehelligt durch Süditalien rein. Ich hatte mehrere krasse Erlebnisse auf jeden Fall. Das krasseste war, ich war mit einem Freund, waren Studenten, im eigenen Auto in der Innenstadt von Neapel unterwegs, erstmals, was ziemlich naiv war. Und der Freund hatte eine Fototasche mit seiner ganzen Fotoausrüstung auf dem Rücksitz liegen. Und wir waren vor einer roten Ampel, es war absoluter Stau. Und plötzlich gibt es einen wahnsinnigen Lärm und Glas splittert um uns rum. Und ich dachte, da ist jetzt eine Bombe hoch. Und wir haben uns beide runtergeworfen, unter dem Fahrersitz praktisch. Und wie wir aufschauen, sehen wir, dass ein Motorino mit 2 Burschen drauf davon sauste, durchschlängelte durch die erwartenden Autos und die Fototasche meines Freundes hatte der eine über die Schulter hängen und unser ganzes Auto war übersät mit Glassplittern.
Mist.
Und ja, das war so ein Erlebnis, das ich nicht mehr wiederholen möchte und auch nie wieder in dieser krassen Art erlebt habe.
8 Wochen haben Sie sich Zeit genommen für Ihre Italienreise, die Fahrt ins Blaue. Ich könnte mir vorstellen, es gab doch bestimmt unterwegs dann auch Orte, wo Sie gerne noch länger geblieben wären, oder?
Eigentlich alle. Aber es gibt natürlich Orte, die ich besonders mag und die mir besonders ans Herzen gewachsen sind über die Jahre und dann andere, die ich jetzt entdeckt habe. Ich nenne jetzt mal ein paar. Also klar, über Rom oder so brauchen wir jetzt nicht reden. Da habe ich lange gelebt. Natürlich bin ich da immer wieder gern. Aber was mich diesmal wieder besonders begeistert hat, war Neapel. Neapel hat sich viel getan. Ich kenne Neapel so seit 30 Jahren. Es war am Anfang teilweise schon sehr finster, auch in Innenstadtvierteln.
Der erste Gedanke kommt uns erstmal Müll, Müllberge.
Müll hatte ich auch. Ich war auch als Korrespondent da, wie wirklich die Piazze teilweise 2-3 Meter hoch unter Müllsäcken waren. Also man sah die Wahnsinn. Brunnen nicht mehr. Das war alles Müll und Gärte in der Hitze. Und da hat sich unglaublich viel getan. Also natürlich gibt es Außenbezirke, die nach wie vor in der Hand der Camorra und wahnsinniges Elend und Drogen und alles. Aber wenn man jetzt als Reisender, als Tourist in die schönen Ecken geht, da hat sich so viel Positives getan. Es sind so viele tolle Barockkirchen restauriert, zugänglich, also auch offen. Die ganzen alten Palazzi, es gibt Fußgängerzonen, es gibt in den spanischen Vierteln, die so eine No-Go-Area der Camorra waren, da ist jetzt in jedem zweiten Haus ist eine nette Pizzeria, eine Gelateria, eine Bar. Da kann man nachts um 12, also bitte beschwere sich keiner, wenn er jetzt das anders erlebt. Aber ich habe es so erlebt und von vielen bestätigt bekommen, man kann nachts um 12 da allein hinkommen, ist alles voller Leute, es ist nett. Das hat mir gut gefallen. Palermo hat mich wieder sehr beeindruckt und besonders hat mich ein Landstrich beeindruckt, den ich noch nicht kannte, den Molise. Eine wirklich unbekannte Region, auch für viele Italiener zwischen den Abruzzen und Apulien. Und da ist Italien noch so ein bisschen, wie man es aus alten Filmen oder alten Romanen kennt, wie aus der Nachkriegszeit. Also ganz natürlich, ganz wenig Tourismus.
Geheimtipp.
Absolut. Also da würde ich mal sagen, absolut ein Geheimtipp, der Molise.
Weil Sie gerade Neapel noch erwähnt hatten, stimmt denn die Legende mit der Pizza, dass sie da tatsächlich erfunden wurde?
Das ist sehr umstritten. Auf jeden Fall hat Neapel das Geschick gehabt, das so zu vermarkten und allein dafür gebührt ihnen vielleicht der Ruhm. Aber man sagt, dass es in ganz Süditalien ähnliche Teigfladengerichte gab, schon sehr viel länger und in Neapel wurde aber dann wohl diese klassische runde Pizza, die auf diese bestimmte Weise gebacken, dann tatsächlich als Produkt, als Standardprodukt erfunden. Und dann soll eine neapolitanische Königin Margherita, die soll so begeistert von der Pizza gewesen sein, dass sie so der Art, wie man es heute macht, Call a Pizza. Die rief dann immer bei diesem einen Pizzabäcker an und hat gesagt, also heute möchten wir am Hof gerne Quattro Stagioni oder dann die Pizza Margherita. Und die hat es dann sozusagen richtig promotet.
Also, heute würde man sagen, eine gute PR-Frau.
Eine gute PR-Frau und Neapel hat es sehr clever gemacht.
Wo haben Sie denn Ihre beste Pizza Ihres Lebens gegessen?
Das ist eine schwierige Frage, weil mein Leben schon so lang ist und ich dermaßen viele Pizzen gegessen habe. Aber die Pizzen, die ich jetzt bei diesem Besuch in Neapel in einer relativ neuen Pizzeria gegessen habe, die mir aber empfohlen wurde von Neapolitanern, die waren zumindest so gut, dass ich 3 Abende hintereinander dahin gegangen bin, jedes Mal Pizza gegessen habe. Immer eine andere. Also, obwohl ich jetzt gar nicht so derjenige bin, der jetzt eigentlich der ganz große Pizza, aber ich bin eher Pasta-Fan als Pizza-Fan, aber da habe ich 3-mal hintereinander Pizza gegessen, also war es wahrscheinlich die beste meines Lebens.
Von Mode aus Orangenschalen bis zum immateriellen Weltkulturerbe der Pizza, haben Sie geschrieben, Stefan Ulrich, heute Vormittag bei uns in SWR1, Leute. Jetzt haben wir die Mode aus den Orangenschalen noch gar nicht richtig besprochen. Was hat es denn damit auf sich?
Es klingt nach irgendeiner Slapstick-Idee oder irgendeinem Marketing-Gag, ist aber eigentlich ein sehr ernsthaftes Thema. Und zwar werden rund um den Ätna in Sizilien ja unglaublich viele Zitrusfrüchte angebaut. Und es fallen natürlich sehr, sehr viele Tonnen von Zitrusschalen ab, weil die werden ja alle ausgepresst für die Fruchtindustrie. Und diese Schalen sind extrem säurehaltig und würden den Boden übersäuern, wenn man sie einfach kompostiert und auf die Felder streut. Deswegen müssen die ganz besonders entsorgt werden, also fast so wie Sondermüll. Und da kamen 2 junge Frauen aus Catania, die in Mailand studiert haben. Die kamen im Rahmen des Studiums darauf, man könnte doch irgendwie aus diesen Schalen was Sinnvolles machen. Und da ist ja Zellstoff drin. Und die haben dann gemeinsam mit den Forschungseinrichtungen der Universität in Mailand ein Verfahren entwickelt, um aus diesen Orangen sozusagen Fäden zu spinnen. Also die werden dann erst zentrifugiert und so weiter. Und darin einen seidenartigen Stoff zu produzieren, der wunderbar weich fällt, einen wunderbaren Glanz hat, den man aber natürlich färben und bedrucken kann, wie andere Stoffe auch. Und das ist mittlerweile, sind in Catania wieder zurück, haben dort eine Firma, ein Startup gegründet und mittlerweile haben selbst Ketten wie H&M schon Kollektionen mit diesem Stoff gemacht, aber auch Ferragamo zum Beispiel, also auch im Top-Segment. Und das nimmt immer mehr an Fahrt auf und ist eine tolle Ressource für eine wirtschaftlich schwierige Region wie die Ätna-Gegend.
Sitzen Sie denn gerade gekleidet aus Orangenschalen vor mir?
Ausschließlich. Ein paar Bananenschalen habe ich auch noch an den Füßen, aber sonst ausschließlich Orangenschalen. Drum dufte ich dann auch so gut. Ja.
Aber interessant, was man da alles entdecken kann. Als Sie dann am Ende Ihrer Reise waren in Trapani, wie ging es Ihnen da?
Es war eine gewisse Trauer dabei. Weil wenn man so lange unterwegs ist, 8-9 Wochen, dann verliert man irgendwann das Zeitgefühl. Also ich wusste irgendwann wirklich nicht mehr, ist es jetzt heute Montag oder Mittwoch oder haben wir jetzt Wochenende?
Ist ja
das und plötzlich waren die
Reisen.
Geschäfte zu, ist Sonntag und so. Ja. Und das hat man natürlich in Pauschalreisen oder wenn man jetzt 1-2 Wochen im Urlaub gibt, dieses Gefühl nicht mehr. Also ich hatte wirklich dieses Gefühl, wie man es in alten Büchern liest, das Unterwegssein als Zustand, als Dauerzustand. Und wollte da gar nicht mehr raus. Und wie ich dann in Trapani da war und dann zum Flughafen Palermo fahren musste, um zurückzufliegen, da war ich schon traurig und hätte gedacht, ach, da gibt es doch noch diese ganzen wunderbaren Inseln, die Ägadischen Inseln vor Sizilien, die Äolischen Inseln, Lampedusa, Ustica und wie sie alle heißen. Und wollte eigentlich am liebsten gleich weiterfahren. Andererseits, naja, ich habe ja auch Familie und Freunde, die nicht in Italien leben. Und auf die habe ich mich natürlich gefreut, wie ich zurückgefahren bin nach der langen Zeit. Und auch mal wieder im eigenen Bett zu schlafen, ohne Matratzen, die meinen Rücken doch gewisse Zumutungen bereitet haben.
Ist ja auf der anderen Seite auch ein Wahnsinnsluxus, sowas als Beruf zu haben, zu sagen, ich kann mir jetzt so eine Auszeit nehmen und werde am Ende womöglich dafür noch bezahlt, dass ich mich hier überall in der Welt rumtreiben kann. Jetzt mal auf der anderen Seite her betrachtet, oder?
Ist absolut richtig. Ich hatte einen sehr lieben alten Kollegen, Rudolf Kimelli, das war eine Institution der Süddeutschen Zeitung. Der hat bis praktisch zu seinem Tod mit 87 Jahren als Freier weiter für die SZ gearbeitet. Und ich habe mal ihn gefragt, warum machst du das? Willst du denn nicht mal dich ausruhen, in Pension gehen? Dann hat er gesagt, wenn ich jetzt nicht mehr arbeiten würde, würde ich genau dasselbe machen, mich den ganzen Tag mit interessanten politischen und gesellschaftlichen Dingen beschäftigen und lesen und drüber nachdenken. Da kann ich mich doch auch gleich dafür bezahlen lassen.
Ja.
Und das ist so ein bisschen meine Haltung. Aber natürlich ist es wunderbar. Also ich will das gar nicht leugnen. Ich bin sehr, sehr glücklich, dass ich das jetzt seit einem Jahr machen kann, als freier Autor zu arbeiten und über Dinge zu schreiben, die mich besonders interessieren und die ich besonders mag.
Ist auf jeden Fall ein sehr großes Vergnügen, es zu lesen. Vielen Dank für den Besuch heute Vormittag in SWR 1.
Vielen Dank, Stefan Frau Köster.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.